Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Bleiben Sie gelassen in Ihrem Alltag. Kultivieren Sie Zufriedenheit und eine gesunde Ernährung. Und bleiben Sie in Bewegung, körperlich genauso wie gedanklich. Solche Sätze können wir in diversen Ratgebern lesen und die Regale der Buchläden sind oft voll davon. Immer mehr Menschen suchen in der Komplexität unserer Welt Unterstützung für ihr eigenes Leben. So ausdifferenziert wie heute war das nicht immer. Die Geschichte der Lebensberatung zeigt, dass es eine Entwicklung der Moderne ist, sich aktiv Rat und Hilfe fürs Leben zu suchen. Und dabei spielen die Regeln des jeweiligen Zeitgeistes der Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Lebensberatung als ein Phänomen gesellschaftlicher Entwicklung. Ursula Storost macht mit uns einen Ausflug in die Beratungsgeschichte.
Ja, guten Tag, Herr Dr. von Hollander.
Guten Tag.
Ja, ich hätte gerne mal einen Rat von Ihnen.
Ja, bitte.
Ich habe einen sehr großen Kummer. Und zwar
jahrzehntelang war es eine der großen Erfolgssendungen im Norden. Was wollen Sie wissen? Die Lebensberatung im NDR-Hörfunk.
Und ich muss aber feststellen, dass der Junge doch gar nicht sehr gut aufgehoben ist.
Ja.
Von 1952 bis 1971 sprach der Unterhaltungsschriftsteller Dr. Walter von Hollander mit Menschen am Telefon über ihre Probleme. Etwa 10.000 Frauen und Männer wählten in dieser Zeit die Telefonnummer 441777 und suchten Rat. 1971, mit fast 80 Jahren, stieg Walter von Hollander aus der Sendung aus. Sein Rückblick auf 20 Jahre Lebenshilfe:
Was wir an Thematik gehabt haben, ist ungefähr das Gleiche geblieben. Also zum Beispiel die Ehefragen haben nicht aufgehört, die Fragen nach Liebe und Eros haben nicht aufgehört, die Erziehungsfragen überhaupt nicht, die Sorgen um die Kinder nicht, die Sorgen um den Beruf nicht. Das sind schon die Hauptfragen.
Auch wenn die Themen ähnlich waren, Probleme und Lebenskrisen hatten Menschen schon immer. Es wurde nur in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich damit umgegangen. Jahrhundertelang suchten die Leute Rat bei geistlichen oder betagten Familienmitgliedern mit viel Lebenserfahrung. Einen Zusammenhang zwischen Alltagsproblemen und psychischen Erkrankungen zog man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht in Erwägung. Krankheiten des Geistes wurden von Medizinern in der Psychiatrie behandelt, sagt der Historiker Dr. Jens Elberfeld von der Universität Halle-Wittenberg.
Mit dem Aufkommen der Psychoanalyse und Sigmund Freud gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt sich das schon langsam zu wandeln, weil für die Psychoanalyse halt nicht ganz klar ist, wo eigentlich Krankheit aufhört, wo Gesundheit anfängt und mehr oder weniger eigentlich jeder Mensch zumindest potenziell die Anlage hat, auch psychische Leiden zu entwickeln.
Eine Entwicklung, die im 20. Jahrhundert zu einem Umdenken in der Psychiatrie führte. Denn für Krankheiten wie Depressionen oder Angstzustände konnten die Mediziner keine organischen Ursachen ausmachen.
Und da hat man sich halt dann auf die Suche nach ganz anderen Antworten begeben, die man dann halt eher im Bereich des Innerpsychischen gesehen hat und wofür man dann halt auch ganz andere Behandlungsmethoden gesucht hat, nämlich vor allen Dingen dann so etwas wie eine Gesprächstherapie.
Seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts war die Gesellschaft im Umbruch. Arbeitsbedingungen, Familienstrukturen und Geschlechterrollen veränderten sich rasant.
Und in diesem Zusammenhang gab es dann aber auch zum ersten Mal ein breiteres Nachdenken über die psychischen Folgen eigentlich dieses gesellschaftlichen Wandels. Und es gab in dieser Zeit eine Krankheit, die so etwas wie ein Signum des Zeitalters wurde, nämlich die sogenannte Neurasthenie oder auch Nervosität. Und die galt eigentlich als die Krankheit par excellence, in der man eigentlich die negativen Folgen, die dieser ganze gesellschaftliche Wandel und die Durchsetzung eigentlich der modernen Gesellschaft gezeitigt hat, die da eigentlich zum Ausdruck kam.
Das Aufweichen traditioneller bürgerlicher Normen, die Mann und Frau, jung und alt, ihr Verhalten diktierten, befreite die Menschen und erlaubte neue Lebensentwürfe. Aber die neue Freiheit forderte auch mehr Nachdenken, mehr eigene Entscheidungen, mehr Verantwortung von jedem Einzelnen.
Weil man jetzt halt sich selbst die Frage stellen muss, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin, was will ich erreichen, wie soll eigentlich meine Partnerschaft aussehen, ist das eigentlich die Ehe, die ich mir immer gewünscht habe? Und gerade diese zunehmende Unsicherheit führt halt dazu, dass dann ein erhöhter Bedarf an Beratung aufkommt.
Die Geschichte der Lebensberatung ist auch eine Geschichte veränderter gesellschaftlicher Anforderungen, sagt die Historikerin Lou Segers. Die Geschäftsführerin des Niedersächsischen Landschaftsverbandes Schaumburg hat die Rubriken des populären Lebensberaters Walter von Hollander zwischen 1949 und 1971 analysiert. Wie korrespondierten die Fragen und seine Ratschläge mit dem damaligen Zeitgeist und welches Menschenbild lag dem zugrunde?
Ich würde seine politische Einstellung als linksliberal bezeichnen wollen. Er hat versucht, in gewisser Weise das auch in der NS-Zeit beizubehalten.
Der 1892 geborene Walter von Hollander, studierter Ökonom und Philosoph, verfasste populäre Bücher zur Lebensberatung. Der Mensch über 40 und Das Leben zu zweien waren Bestseller. 1949 übernahm er in der populären Programmzeitschrift Hör zu die Lebensberatungsrubrik Fragen Sie Frau Irene. Dass sich hinter der verständnisvollen Irene ein Mann verbarg, wussten allerdings weder die Ratsuchenden noch Leserinnen und Leser. 3 Jahre später startete dann die Rundfunksendung im NDR. Mit seinen Ratschlägen erreichte Hollander damals Millionen von Menschen.
Also eine wichtige These war, dass Frauen auf keinen Fall zu früh heiraten sollten, sich nicht zu früh binden sollten, sondern erstmal als Erwachsene selbstständig leben sollten und auch unbedingt einen Beruf haben sollten. Das war für ihn ganz, ganz wichtig.
Hollander bestärkte Frauen in ihrem Drang nach Unabhängigkeit. Eine Frau schrieb 1958 an Frau Irene:
Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die mit Inbrunst waschen und freudig bohnern. Was sollen aber die Hausfrauen tun, die keinen Spaß an dieser Arbeit haben und von der Langeweile des Alltags erdrückt werden, manchmal bis zum Lebensüberdruss?
Hollander trat für ein gewisses Maß an Gleichberechtigung der Geschlechter ein, sagt Lou Segers.
Dass Frauen als eigenständige Wesen wahrgenommen werden sollten, die sozusagen auch ohne Partner ein volles Lebensrecht haben und nicht nur gesehen werden in Abhängigkeit zu dem Ehemann.
Das waren in den 1950ern gewagte Thesen. Im Zweiten Weltkrieg mussten die Frauen das Leben in Deutschland allein organisieren. Die Frau war Familienoberhaupt und Ernährerin. Als die Männer heimkehrten, sollte sie wieder zurücktreten, vor allem dann, wenn sie alleinstehend war.
Da ging es um Wohnungen, die man nicht beziehen konnte. Da ging es um Einschränkungen, weil man nur als Fräulein galt. Und da war Walter von Hollander jemand, der doch gesagt hat, nein, alleinstehende Frauen müssen anerkannt werden. Und in dem Moment, wo das sozusagen veröffentlicht wurde, war die Debatte im Gang.
Durch Hollander kamen neue progressive Impulse in die öffentliche Diskussion. Der Mensch sei selbst verantwortlich für sein Tun, war auch eine seiner Thesen. Als eine ratsuchende Anruferin ihm erzählte, dass ihr Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen habe, einer Frau, der er hörig sei, konterte Hollander scharf.
Also das Wort hörig liebe ich nicht.
Nein.
Nein. Denn der Mensch ist ein freies Individuum.
Ja.
Und kann es jedenfalls sein.
Auf der anderen Seite war er dem konservativen Zeitgeist verhaftet, konstatiert Lou Segers. Wenn verzweifelte Frauen ihm berichteten, dass die aus Krieg und Gefangenschaft heimgekehrten Männer sie tyrannisierten, riet er zum Beschwichtigen und Weiterführen der Ehe.
Also nicht zu sagen, gut, der Mann ist irgendwie stehen geblieben, er ist traumatisiert, trennen Sie sich von ihm, sondern im Gegenteil zu sagen, es ist besser, eine Ehe aufrechtzuerhalten und sich sozusagen wieder aneinander zu gewöhnen und geben Sie doch dem Mann das Gefühl, dass er sozusagen auch ein ganz toller Mann ist.
Wenn er propagierte, eine Frau solle selbstständig sein, so Lou Segers, meinte er damit nicht, dass Ehe und Partnerschaft auf ein neues Fundament gestellt werden sollten. Hier sollten nach wie vor die Frauen für die Harmonie zuständig sein.
Also diejenigen sein, die aus Klugheit auch nachgaben, die Probleme mit viel Humor meisterten, aber ohne den Ehemann allzu sehr anzugehen.
Als sich 1955 eine Leserin beklagte, dass ihr Mann keinerlei Anteil am Familienleben nehme, sondern nur den eigenen Freizeitaktivitäten nachgehe, schrieb Frau Irene:
Eine Frau muss wissen, wann sie zärtlich, wann sie angeregt und wann sie sorgenvoll sein darf. Wer zu viel verlangt, bekommt schließlich gar nichts.
Eine gute Ehefrau, so Lou Segers, sollte durch Selbstkritik und Selbstdisziplin glänzen.
Was überhaupt nicht gern gesehen war, war, wenn die Hausfrau sich sozusagen dem Manne nach der Arbeit mit wuscheligem Haar und leicht ungepflegt und gestresst von ihrer Hausarbeit präsentierte. Das wollte man nicht.
Mit zunehmendem Wohlstand liberalisierte sich die Gesellschaft. Teilzeitarbeitsmodelle ermöglichten immer mehr Frauen ein eigenes Einkommen und damit mehr Mitsprache. Dementsprechend wandelten sich auch Walter von Hollanders Ratschläge. War der Ehemann allzu tyrannisch, riet er ab Ende der 50er Jahre sogar zur Scheidung.
Das wäre dann wirklich besser auch für die Kinder. Anfang der 50er Jahre hätte dieser Ratschlag gelautet, sie wussten ja, wen sie geheiratet haben, also halten sie es auch durch.
Auch für die Freiheitsbestrebungen der Jugend hatte Walter von Hollander jetzt ein offenes Ohr. Wenn Eltern sich an ihn wandten, weil sie um die Moral ihrer Kinder fürchteten, mahnte er zu Toleranz und zum Überwinden von Vorurteilen. Warum nicht mal als Elternteil einen Jazzclub besuchen? Zitat Frau Irene, 1957.
Jedenfalls habe ich bei meinen, freilich seltenen Besuchen nichts Verruchtes, nichts Verkommenes entdecken können.
Was Walter von Hollander zwischen 1949 und 1971 für die Deutschen war, das war zwischen 1980 und 1995 die Journalistin Martha Emmenegger für die Schweizer Bevölkerung. Unter dem Titel »Liebe Martha« hatte sie eine Rubrik in der Boulevardzeitung »Blick«, später auch eine Radiosendung.
Bei der lieben Martha sehen wir von Anfang an eine ganz deutliche Tendenz in Richtung einer Pluralisierung von Lebensweisen und vor allem auch einer Vervielfältigung sexueller Handlungsoptionen. Das heißt, es ist zum Beispiel völlig okay, schon Anfang der 80er Jahre unverheiratet zusammenzuleben und vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Und es ist auch egal, welches Geschlecht der Mensch hat, den man liebt. Insofern treibt sie da sicher auch etwas voran.
Die Historikerin und Kuratorin Dr. Annika Wellmann hat knapp 18.000 Briefe und Kolumnen der lieben Martha gesichtet und analysiert, welcher Zeitgeist und welches Menschenbild den Fragen und Antworten zugrunde liegen.
Das Publikum muss sich in der Lebensberatung ja wiederfinden können, also die Leserinnen und Leser und natürlich die Ratsuchenden. Deshalb muss die Lebensberatung Normen und Selbstbilder widerspiegeln, die auch im Publikum verbreitet sind.
Der Name Liebe Martha wurde für viele Schweizer das Synonym für Sexualberatung. Ihre Kolumne trug wesentlich zur Enttabuisierung sexueller Themen bei. Sie stellte Normen in Frage und setzte sich für gleichgeschlechtliche Paare ein. Martha Emmenegger, so Annika Wellmann, vertrat schon in den 80er Jahren Ideen, die heute Forderungen der MeToo-Bewegung sind.
Was sie vertrat, war auch ein Nein heißt Nein. Und das ist ja ein Grundsatz, den Feministinnen bis heute fordern. Also Martha war eine Vorreiterin, auch wenn sie keine Feministin war.
Martha forderte auch, dass Paare gemeinsam aushandeln müssen, was sie im Alltag, im Urlaub und im Schlafzimmer gemeinsam treiben.
Das bedeutet, dass niemand etwas tun kann, was der anderen Person widerstrebt, wo sie sagt, dass sie das nicht haben möchte. Und daran arbeiten ja Feministinnen bis heute, dass sich dieser Grundsatz durchsetzt, gesellschaftlich.
Gleichzeitig propagierte Martha Emmenegger, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder kann und sollte sich selbst disziplinieren und das Beste geben, um das Leben zu meistern. Den Anspruch, den Walter von Hollander ab den 1950ern vor allem an Ehefrauen richtete, postulierte Martha Emmenegger in den 80ern für alle.
Jeder Mensch ist für sein eigenes Glück verantwortlich und muss sich darum kümmern, das zu erreichen. Das ist auch etwas, was eigentlich mit der Zeit zunimmt und was wir heute noch erkennen. Also auch flexibel mit Problemen umzugehen und die selbst zu bewältigen und eben immer bereit zu sein, auch zu optimieren. Also die Beziehung zu optimieren, die Sexualität zu optimieren. Und ich glaube, das ist eben auch für dieses Menschenbild typisch, was bei ihr so zum Ausdruck kommt und was bis heute auch Gültigkeit hat.
Diese ständige Forderung nach Selbstoptimierung macht die Menschen aber nicht glücklicher, behauptet der Historiker Jens Elberfeld von der Universität Halle-Wittenberg. Wer glaubt, sich ständig optimieren zu müssen, bewegt sich wie in einem Hamsterrad, das nie gestoppt werden kann. Immer rennt er der Erwartungshaltung der Gesellschaft hinterher.
Und tatsächlich ist das eine Entwicklung, die halt seit den 1960er Jahren nicht irgendwie nachgelassen hat, sondern ich würde halt eher sagen, dass diese Entwicklung sogar immer weiter zugenommen hat und sich eher noch weiter verschärft.
Ein Indiz für diese Verschärfung sieht die Historikerin Lou Segers auch in der ausdifferenzierten und fragmentierten Lebensberatung unserer Zeit.
Heute kann ich ja für jedes Problem sagen, ich habe eine Essproblematik oder ich kann nicht gut mit anderen Menschen im Raum sein, dann kann ich eine Therapie in Anspruch nehmen. Das war aber damals nicht so und das war ja noch nicht mal sagbar im Grunde genommen. Und deshalb waren, glaube ich, auch diese Ratgebenden in den Massenmedien, das hat man dann gelesen und hat sich so seinen eigenen Reim darauf gemacht. Aber dieses Therapeutisieren auch im Grunde genommen von Alltagsproblemen, das ist ein Phänomen eigentlich der neueren Zeit, wenn man das mal historisch betrachtet.
Ursula Storost über die Lebensberatung als ein Zeitphänomen.